Mythocast, der Podcast des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Folge 18, ein Ausflug in die Geschichte des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie e.V. Hallo, ich begrüße euch zur heutigen Folge des Mythocast. Heute wollen wir ein bisschen in die Vereinsgeschichte eintauchen und haben dafür den Gründungsvorsitzenden unseres Vereins, des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie, Dr. Rainer Tetzner, hier eingeladen. Und gemeinsam werde ich mit Professor Emma Schenkel, emeritierter Professor für Anglistik und jetziger Vorstand des Arbeitskreises, ein Interview mit dir führen, Rainer. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung.
Hallo auch Elmar.
Ja, ich bedanke mich auch.
Sehr gerne.
Ja, lass uns reden.
Rainer, du bist ja ein vielbeschäftigter Mann. Du bist nicht nur Autor des Longsellers im Reclam Verlag, wo es um griechische und germanische Götter und Heldensagen geht, sondern du warst auch im Sächsischen Literaturrat Gründungsvorsitzender, nicht nur im Arbeitskreis für vergleichende Mythologie. In den Jahren von 1995 bis 2001. Und 1995 hast du dann den Verein gegründet. Und was ich mich da frage, ist, was dich dazu bewegt hat? Was war der treibende Gedanke dahinter?
Der treibende Gedanke war, oder der Impuls war ein Gespräch mit noch dem heutigen Vereinsmitglied Jörg Kutter. Ich hatte eine Veranstaltung gemacht über die germanischen Göttersagen. Da war ein Bench bei Reclam erschienen. Und da saßen wir hinterher zusammen beim Bier und da kam die Idee, wir müssen einen Germanenverein gründen. Aber dann merkten wir, ein Germanenverein, das wäre sehr anrüchig. Und das haben wir später erweitert zum Thema vergleichende Mythologie.
Und warum vergleichende Mythologie?
Weil Germanen nicht möglich war. Weil das ja politisch damals sehr brisant war. Es gab an der Uni einen Professor, der des Rechtsradikalismus verdächtigt wurde. Und es war also äußerst kompliziert. Ich will vielleicht auch noch sagen, als mein Reclam-Bändchen hier erschien, 1992, haben wir dann später eine Veranstaltung im Verein gemacht. Und da wurde mir berichtet, dass Plakate über die Ankündigung abgerissen wurden. Es hieß, Germanen, das sind die Rechten.
Oha.
Wobei ja mein Anliegen genau darin bestand und besteht, aufzuklären und die sachlichen Hintergründe zu erklären.
Du hattest doch auch eine Lehrveranstaltung an der Uni, die auch gestoppt werden sollte, ne? Über Mythologie. Kannst
ja,
du mir was zu sagen?
Ich hatte da auch die Möglichkeit, ein Semester über germanische Mythologie zu machen. Das gab es ja überhaupt noch nicht in der Zeit nach 1945. Und da waren also auch schon Ankündigungen raus. Und früh um 6 bekam ich die Nachricht, es wird abgesetzt. Der Prorektor, Professor Wartenberg, hat angeordnet, das darf nicht stattfinden. Und da bin ich aber trotzdem hin, denn die Studenten waren ja alle da, über 100, waren Riesengedränge. Und da habe ich also das gesagt, die Veranstaltung ist vom Prorektor verboten. Da gab es eine riesen Unterschriftsaktion an dem Tag, wohl an die 100 Unterschriften. Die sind damit zum Prorektor an demselben Tag, haben sich beschwert. Und dann habe ich noch ein Telefonat mit einem Freund gehabt, Walfried Hartinger, über die Thematik. Und vielleicht wurde das auch mitgehört, das wurde ja damals auch abgehört. Hat man also gemerkt, dass ich das erst doch positiv machen will, eine Auseinandersetzung mit den Germanen, mit der Mythologie und nicht dafür. Und dann am nächsten Tag kam dann die Nachricht, das Seminar darf stattfinden.
Also wenn man sich mit Themen wie germanischer Mythologie beschäftigt, war man zu der Zeit erstmal unter Generalverdacht.
Ja, man war verdächtigt von vornherein.
Und du hast versucht, eben einfach das wissenschaftliche Interesse an dem Themenfeld.
Genau. Ich wollte gerade das Gegenteil machen. Aber es gab dann auch Leute, die gesagt haben, wir können es durchführen. Aber von vornherein erstmal ein Misstrauen. Germanen war also ist er noch zum Teil heute so, aber nicht mehr so wie damals in den 90er Jahren.
Und du hast gesagt, du hast dich kritisch mit den Germanen auseinandergesetzt oder in welcher Form kritisch?
Kritisch nicht mit den Germanen, sondern ich habe einfach die germanischen Mythen und Sagen so dargestellt, wie sie wirklich sind, objektiv. Und damit war also klar, dass Kritik dann nur nebenbei am Rande, denn wenn man einfach das Sachliche so darstellt, wie es wirklich war, das ist eine immanente Kritik.
Das heißt, du hast auch eben gezeigt, die Unterschiede zu der Interpretation der germanischen Mythen durch die Nazis.
Und ja, natürlich. Sehr wichtig, und vielleicht noch ein interessantes Phänomen, wie es dann zur Vereinsgründung kam. In diesem Seminar damals, weil ich dann doch halten durfte, ein Semester germanische Mythologie, das war 1995, und da saß ein Student drin, sehr interessierter Student, neben anderen, und das ist der Uwe Wittmeier, der dann mit Vereinsgründer war und mit dem ich auch dann dieses Buch gemacht habe, die griechischen Quadranthelden sagen. Also in dem Seminar waren Leute, auch der Jörg Kutter, waren Leute drin, die dann zur Vereinsgründung beitrugen. Und ich weiß, wir trafen uns in der deutschen Bücherei, da traf ich ihn wieder, auf der Toilette der deutschen Bücherei traf ich ihn und sagte, du Uwe, hör mal zu, wir brauchen ja sieben Leute. Und da haben wir dann sieben Leute zusammengekriegt und haben den Arbeitskreis für vergleichende Mythologie gegründet. Das war schon etwas sehr spannend.
Ja, und was waren die ersten Veranstaltungen? Kannst du dich daran erinnern?
Also die Germanen habe ich gleich zuerst mitgemacht. Mhm. Und da gab es ja auch schon diese, wie ich schon sagte, dieses Vorkommnis, dass die Plakate abgerissen wurden. Und es vielleicht noch die Vereinsgründung mit dem Literaturrat verbunden. Es war ja so, dass es gab sehr starke Widerstände auch in der Stadt. Germanen, sie wollen Germanen, was machen sie denn? Mythologie, was ist denn das? Und da war eine spezielle, wir sagen Freund in Anführungszeichen, die Verantwortliche für Kultur im Staatsministerium, Frau Brendel. Die war sehr misstrauisch und sehr bösartig mit diesen Germanen, mit diesen angeblichen Germanen, mit dem Verein. Was machen sie denn da überhaupt? Und da habe ich dann, ihr müsst das jetzt einflechten, ja auch im selben Jahr wurde ich Literaturratsvorsitzender von Sachsen und habe dann das bis 2001 gemacht. Und wenn ein Literaturratsvorsitzender, ich war ja anerkannt in Sachsen, ich saß neben Biedenkopf, wir hatten also Konferenzen und Tagungen, ich war auf der höchsten Ebene. Und da wurde dann das mit den Germanen, das fiel dann runter. Die haben gemerkt, ich bin ein integrer Wissenschaftler. Und da war dann das andere vergessen. Aber in der ersten Zeit, und gerade die Frau Brendel vom Ministerium, die hat da mal gebohrt, die wollten das also tot machen. Vielleicht noch eine Episode. Da haben wir mal einen Vortrag, ich will den Namen nicht nennen, konnte auch einen Teil dann streichen im Text. Ich will den Namen nicht nennen, der hat einen Vortrag über die, was war das jetzt? Fällt mir der Name nicht ein, über die
Sufi?
Über die, nicht Sufi. Satanisten. Da hat er einen Vortrag über die Satanisten gehalten und das kam natürlich raus und da hatten wir die Frau Berger vom Kulturamt, die ich also auch sehr schätze, die ist längst nicht mehr im Amt. Die hat mir mal gesagt, ich musste im Kulturamt ganz hart für sie kämpfen. Die wollten dem Verein schon kein Geld mehr geben. Die wollten den Verein tot machen. Denn Satanismus, also es waren nicht nur die Germanen, es war auch der Satanismus und diese dunklen Sachen da. Und
Esoterik überhaupt.
Esoterik überhaupt. Man hat uns Esoterik verdächtigt.
Also da ist der Verein ja ganz schön in dem Brennpunkt.
Ja, wir waren wirklich im Brennpunkt und da muss ich sagen, dass wirklich Leute wie die Frau Brendel, die Frau Berger, uns unterstützt haben. Und ich habe einmal demjenigen, der dann diesen Satanismus-Vortrag halten wollte, dem habe ich dann verboten, recht verboten, den Vortrag zu halten.
Du hast am Anfang viel Germanen genannt. Wann seid ihr über die Germanen rausgegangen? Das heißt ja vergleichende Mythologie und nicht Germanenverein. Was habt ihr sonst dann am Anfang gemacht an nicht-germanischen Sachen?
Wir haben gleich von Anfang an das erweitert gehabt. Germanen war ja nur ein Teil. Wir hatten ja auch ganz bedeutende Referenten hier. Den Professor Simek hatten wir hier. Und ich habe auch, das war vielleicht auch, ein bisschen geschickt. Ich habe dann manche Dinge verbunden, Literaturrat und Arbeitskreis. Und da kam die Kritiker nicht dran, zum Beispiel den Professor Simek hatte ich, ist der berühmter
Germanist.
Berühmter Germanist, ja, den heißt so ein Vortrag. Den Schorlemmer, als hatte er dann Leute, wo ich praktisch die Verbindung zwischen beiden herstellen konnte. Und dann im Jahr 2001 war das durch. Da gab es also diese Vorwürfe nicht mehr, weil wir gezeigt hatten, dass wir das wissenschaftlich machen.
Na, ihr habt ja auch Islam gemacht, also Annemarie Schimmel.
Ja, Annemarie Schimmel, das war ganz wichtig. Jawohl. Und die war damals weltberühmt, die Annemarie Schimmel. Die hatte einen Vortrag gemacht, da haben wir auch noch irgendwo die, das müssen wir auch wieder mal auflegen, ein Heft, die hat extra für uns einen Vortrag ausgearbeitet.
Wahnsinn.
Also wirklich, wir hatten ganz bedeutende Leute hier. Und
über die Himmelscheibe von Nebra war doch auch ein bedeutender Vortrag.
Ja, das ist vielleicht noch eine interessante Episode. Wir hatten den Professor
Meller
im Museum hatten wir den. Und da kam während seines Vortrags ein Zwischenruf, ja, die Himmelscheibe, die ist ja von den Plejaden und so. Das nahmen wir nicht ernst, aber dann nach seinem Vortrag standen wir draußen. Und da hat eine Gruppe von Leuten ihn umringt und bedrängt, weil sie meinten, die Himmelscheibe sei von den Plejaden und was er sagte, wäre Lüge. Da bin ich dazwischen gegangen und habe also dort ziemlich energisch die Leute da vertrieben.
Also solche wissenschaftlichen Debatten können direkt leidenschaftlich
werden. Ja.
Wir hatten den Herrn Meller ja nochmal hier vor kurzem zur Schamanin von Bad Dürrenberg.
Ja.
Und da hat er sich noch sehr genau an diese Episode vor 20 Jahren erinnert. Das hat ihn wohl auch sehr beeindruckt, wie du ihn verteidigt hast.
Ja, nach 20 Jahren wusste er das noch.
Das ging ans...
Viel beschäftigt, ja.
Siehst du
Ich habe ihn richtig also bedroht, ja, schon auf den Zügen.
Körperlich, ja.
Körperlich haben die ihn also bedrängt.
Ja. Siehst du dich da vielleicht auch generell als eine Art Verteidiger von einer bestimmten Idee? Also wir sehen, dass Mythologie von so vielen Punkten quasi angegriffen wird. Es gibt eben diese Assoziation mit Satanismus und vielleicht psychisch auffälligen Strömungen oder der Esoterik oder Übergriffe von rechts und dem Aneignen von rechten Kulturen, eben von mythologischen Ideen. Wie siehst du dich da gerade mit dem Punkt vergleichender Mythologie? Was findest du, ist das, was schützenswert an Mythologie ist, was man gegen all diesen Druck von außen vielleicht zu Recht verteidigen kann?
Ja, das ist eine interessante Frage. Das ist vielleicht auch mein Antrieb, die Urmythen des Menschen, also Gemeinsinn, Zusammenhalt, dass man diese Dinge also propagiert. Vielleicht ein Beispiel dazu, die Germanen, die so von vielen Leuten in Misskredit gebracht wurden, gerade in der germanischen Mythologie, was kaum bekannt ist, dieser Kampf der Asen und Wanen, gab es einen Urkampf zwischen zwei Göttergeschlechtern. Und dann nach dem Kampf haben sich die Asen, ich will kurz fassen, die Asen und Wanen gemeinsam auf Asgard zusammengetan und haben gemeinsam praktisch die Welt geherrscht, also eine statt Kampf eine Vereinbarung, ein Zusammenwirken. Und gerade in der germanischen Mythologie ist sowas ja fast nicht überliefert. Und ich bin gerade auch dafür, gerade solche Dinge, die bisher immer da an Rand gedrängt wurden durch die bisherigen, sagen wir mal, Institutionen, Parteien, immer nur Kampf und Krieg, gerade solche Dinge in der germanischen Mythologie hervorzuheben. Das ist mir vielleicht noch ein Punkt, was die Rolle der Götter angeht. Die Götter sind ja dem Menschen sehr nahe. Und deswegen habe ich auch manchmal so im Gruß, sage von mir, Freund der Götter in Anführungszeichen, bezeichne ich als Freund der Götter in Anführungszeichen, weil ja damals unsere Vorfahren die Götter nicht als fremde, sogar feindliche Wesen auffassen, sondern als Gefährten, als Freunde, als Unterstützer. Also insofern sehe ich auch die Mythologie als etwas sehr Kreatives, etwas sehr Produktives. Im Gegensatz zu also den Verdächtigungen und Verfeindungen, die uns oft unterstellt wird.
Ja, vielleicht sollte man noch sagen, dass es ja um Weltmythologien geht und dass gerade Kulturen, von denen auch viele Menschen jetzt flüchten, wenn die hierher kommen, dass sie dass wir eine Dialogmöglichkeit haben, wenn wir uns mit deren Mythologie, mit deren Religion beschäftigen. Hm. Also sagen wir zum Beispiel persische Religion, persisch Zarathustra oder islamische Mythologie und so weiter. Das, ich glaube, das hilft auch, dass man einfach Interesse an der anderen Kultur hat. Kann man vielleicht noch, das geht ja alles auch über Mythologie hinaus, was der Verein macht. Also da ist Literatur ist sehr wichtig, Religion, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, wir haben ja im Verein ja oft Runden gehabt, Gesprächsrunden, wo wir Vertreter verschiedener Religionen an einem Tisch hatten. Jemand vom Islam, vom Judentum, Germanen und so weiter. Und das kam immer sehr gut an, da hatten wir volle Seele und ich sehe auch gerade, weil es auch vergleichende Mythologie, da soll man erweitern, Mythologie und Kulturgeschichte, weil manche vielleicht bei dem Begriff Mythologie etwas skeptisch sind, aber dieses Vergleichende geht es ja darum, die grundlegenden Gemeinsamkeiten zwischen allen Kulturen herauszufinden, die grundlegenden Gemeinsamkeiten.
Also deine Grundidee ist so ein vereinender Humanismus, der letztlich
so könnte man das,
einzelne Kulturen transzendiert.
So könnte man sagen, das Gemeinsame der Kulturen, der Weltkulturen, sagen wir mal etwas hochtrabend formuliert, die grundlegenden Gemeinsamkeiten der Menschheitsgeschichte, der Menschheitskultur zusammenzufassen.
Und die Vergleiche?
Das Verbinden, das Vergleichen, um es gemeinsam herauszufinden. Nicht vergleichen, um zu disqualifizieren und zu trennen, sondern vergleichen, um zusammenzuführen.
Also es ist nicht nur ein nüchterner wissenschaftlicher Blickwinkel, sondern auch ein praktischer Standpunkt eigentlich. Also die Idee, wie ich das jetzt verstehe vom Verein für dich, ist, dass es ein Begegnungsraum zwischen Kulturen ist,
richtig,
um sich auszutauschen,
jawohl,
und eher auf Gemeinsamkeiten hinzuarbeiten und nicht auf Unterschiede.
Ja, ja. Und vor allem auch möglichst konkret, nicht nur das allgemein zu proklamieren, sondern in konkreto zeigen, welche Auffassungen der einzelnen Kulturen übereinstimmend sind.
Also zum Beispiel eine Auffassung ist ja in allen Kulturen, nämlich die Angst. Die Angst vor dem Tod, vor der Sterblichkeit. Und das haben wir ja 2012 gesehen, da gab es ja die große Angst vor dem Weltuntergang.
Ja.
Und da warst du ja als Experte gefragt in der Stadt. Kannst du nochmal berichten, wie das war?
Ja, eine Episode, und zwar die Steuerbehörde. Da war irgendein Problem mit der Steuer, ich weiß nicht mehr, was das war. Ganz freundlich. Und dann hat die Frau, die Steuerverantwortliche, mich gefragt. Herr Dr. Detzner, jetzt ist doch das mit diesem Weltuntergang mit den Maya und so, wie ist denn das? Sie sind doch der Fachmann. Ist das wirklich so? Geht die Welt wirklich unter? Hat ich mich ernsthaft gefragt. Habe ich gesagt, also wissen Sie, ich weiß da Bescheid, habe ich gesagt. Aufgrund unserer Erkenntnisse, Sie können ganz beruhigt sein. Die Welt geht nicht unter, habe ich das auch erklärt.
Gott sei Dank. Sie können ja dafür in den Verein eintreten.
Das habe ich gesagt. Also wir sind da schon wirklich Angst genommen worden von der Stadt. So, ja, also,
aber wen sollte man auch sonst fragen?
Naja, eben.
Es gibt ganz wenige Altamerikanisten, vielleicht in Hamburg.
Naja.
Aber wen soll man denn fragen, ne? Bei solchen Dingen, die über alle Fächer hinausgehen, das ist Mythologie, ist alles Mögliche. Das ist Psychologie, das ist Soziologie, das ist Religion, das ist Literatur. Das ist eben das Tolle auch, dass es ein sehr interdisziplinäres Gebiet ist. Ne?
Ich konnte sie ja auch begründen, damals, ich hatte ja mich konkret befasst und die Fachleute hatten auch in diesen Texten das herausgefunden, was da eine Fälschung ist. Also die Texte wurden von bestimmten Leuten falsch interpretiert und haben Angst geschürt. Auch die Fachleute haben gesagt, so ist es, das ist nicht, diese Angst hat keinen realen Grund. Da habe ich der Frau auch kurz erklärt. Also auch wissenschaftlich gesagt, die und die Punkte, das ist, also ich kann Ihnen das jetzt sagen, ich habe das nicht mitgehabt, aber die hat mir geglaubt, dass wir das wissenschaftlich überprüft haben, auch mit Fachleuten, dass das eine geschürte Angst ist und selbst die alten Texte das gar nicht hergeben.
Also nach diesem vielleicht holprigen Anfang oder diesem Anfang gegen Widrigkeiten hat sich der Verein jetzt in der Kunstszene Leipzig etabliert, verstehe ich so?
Ich glaube schon. Vor allem, da will ich auch jetzt erwähnen, es war für mich auch dann, wie soll ich sagen, die Hoffnung, dass ein würdiger Nachfolger das übernimmt. Und bin ich froh, dass das jetzt erstmal macht. Ich weiß, am Anfang war es etwas skeptisch, weil ich nicht wusste, was wir für ein Verein hier sind, was wir machen, das war ja klar. Ne? Und dann bin ich froh und vor allem bin ich heute froh, dass wir so viele Fachleute aus dem Ausland haben, wie den Patrick hier als
Irland.
Hier
oder den Joost aus Holland.
Joost aus Holland und das vor allem eine ganze Anzahl junger Leute, wie hier du, Sebastian, mitwirken. Und ich weiß, dass eine ganze Anzahl alter, traditionsreicher Vereine, die mit uns gegründet worden sind, nicht mehr existieren.
Ja.
Aus Überalterung. Und da bin ich sehr froh, dass wir junge Leute jetzt gewonnen haben, die mitarbeiten.
Konstanze Timm
natürlich, jawohl.
Weil sie den Blog auch macht.
Als Geschäftsführerin.
Ideen
ja, und dann so. Will ich nochmal vielleicht bei der Gelegenheit auf den Blog hinweisen, der sehr lesenswert, sehr sehenswert ist.
Das stimmt.
Ja, ja.
Und die Podcasts natürlich.
Die Podcasts, ja, natürlich. Ja,
natürlich.
Warum denkst du, dass gerade junge Leute sich wieder für Mythologie interessieren? Warum kommen in diesen Verein junge Leute, jüngere zumindest, rein?
Also ich nehme an, es liegt daran, dass ja wir in unserer Welt heute sowieso etwas gefährdet sind. Es gibt ja diverse Weltuntergangsängste und Weltuntergangsvorstellungen und Mythen auch, die das faktisch ausführen. Eine Verunsicherung bei vielen. Und ich glaube, dass gerade junge Leute da einen Halt finden können oder eine Orientierung finden können, glaube ich. Eine Orientierung an realen historischen Fakten, denn wir sind ja, wir betreiben Mythologie ja wissenschaftlich und können das auch nachweisen, was wir so alles hier darstellen. Und dass junge Leute vielleicht da auch eine Möglichkeit finden, die Zukunft, besser in die Zukunft zu kommen.
Also als Vertreter der jungen Leute an diesem Tisch, kann ich nur sagen, also mein Anknüpfungspunkt für Mythologie war tatsächlich die Popliteratur. Und da haben wir natürlich J.K. Rowlings Harry Potter.
Aha.
Wir haben die Chroniken von Narnia oder der Herr der Ringe. Science Fiction in gewisser Weise auch. Also ich denke, Mythologie ist in jeder Literatur faktisch vertreten, wenn nicht direkt aus einem gewissen emotionalen Motivationsgrund heraus, dann doch vielleicht aus einem übergeordneten Konstruktionsversuch heraus, das in Plot einzuarbeiten, der sich einfach bewährt hat über die Jahrhunderte. Weil das sind ja Mythen letztlich auch. Es sind ja einfach Plotstrukturen, Geschichten, die von einem Punkt zu einem anderen sich bewegen und damit immer den Geist der Zeit auch irgendwie ausdrücken.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da ist auch der Zusammenhang von Literatur und Mythologie. Das war ja, kann man vielleicht noch erwähnen, am Anfang schwierig. Wir wollten ja einen Literaturverein und da hieß es doch von der Frau Brennen Mythologie, das ist ja keine Literatur. Also es war damals am Anfang bei einigen Leuten die Zwiespältigkeit, Mythologie, das ist etwas Anrüchtiges, etwas Verdächtiges. Aber wir kehren es gerade um und wie du auch sagtest jetzt, das haben wir auch in Veranstaltungen oft einbezogen, die moderne Literatur.
Ja, wir haben ja literarische Gespräche seit einigen Jahren.
Ja, literarische Gespräche, genau. Ja.
Über mythisch orientierte Autoren.
Zum Beispiel Edgar Allan Poe.
Ja.
Kafka wollen wir auch noch machen.
Ja,
die meisten Autoren haben ja ein mythisches Element. Vielleicht mal noch zu deiner Person. Du hast ja noch ein anderes Standbein, nämlich die Friedliche Revolution, wo du teilgenommen hast und wo du zwei wichtige Bücher geschrieben hast über die Montagsdemonstrationen, die Kerzenmontage und dann das andere über den Leipziger Ring. Wie bringst du das mit dem Verein oder mit der Mythologie in Verbindung eigentlich? Oder gibt es da keine Verbindung?
Ja, also ich habe ja dazu auch Veranstaltungen im Verein gemacht. Wir hatten ja große Veranstaltungen hier, auch im Fernsehen, MDR und so. Also das ist ja gewesen. Und ich sehe ja auch, es gibt auch einen Titel von mir, mythische Montage. Also diese Montagsdemonstration, das war ja auch ein mythisches Phänomen. Denn selbst der USA-Geheimdienst, wie später rauskam, hat nie gedacht, dass das hier auf einmal so sich entwickelt und dass die Massen auf die Straße gegangen sind. Spontan, ohne dass irgendwie es eine Organisation gab. Der Leipziger Ring ist auch, der Ring ist das auch was mythisch, ein Kreis. Wir sind also auf diesem, in dem Ring marschiert, in dem Kreis marschiert. Und das hat uns auch spontan Kraft gegeben. Also eine Spontaneität war das. Und das ist ein mythisches Phänomen, würde ich sagen. Also das ist durchaus, ich habe das selbst erlebt und man kann das auch so bestätigen und das auch schon zum Teil so beschrieben. Und ohne diese mythische Ebene wäre das auch nicht geglückt, glaube ich. Diese Spontaneität, wie Zehntausende, Hunderttausende da auf die Straße sind und gerade an diesem berühmten 9. Oktober, wo ja drei Schützenpanzerwagen voll aufmunitioniert, feuerbereit im Hof der Polizei standen, 4000 Einsatzkräfte bereit standen und hinterher alle erstaunt waren, dass das so friedlich ablief. Und also das war faktisch eine, ich habe es beim schon als mythische Selbstorganisation des Volkes. Wir sind da über den Ring gelaufen und haben auch, ich habe selber mit welchen, die ins Stasi-Gebäude rein wollten, mit zurückgehalten. Also wir haben dort selbstständig das Volk gewissermaßen die Zehntausende auch für Ruhe und Ordnung gesorgt. Da kam keiner ran, der da irgendwie uns stören wollte. Und dann war eben die Macht gewissermaßen derartig auch blockiert. Die konnten nichts machen.
Kann das vielleicht ein Grund sein, warum Mythologie auch so skeptisch betrachtet wird, weil es tatsächlich auch eine Art Macht hat, nämlich Menschen zu Handlungen zu führen oder Handlungen zu erleichtern, eben über diesen vielleicht tief ergreifenden Einfluss auf die Gefühle,
ja.
Die dann wieder eine Art Bewegung auslösen können.
Das glaube ich schon, denn noch heute wird das möglichst runtergefahren von bestimmten Leuten. Und zwar, ich habe das auch in meiner Dokumentation erwähnt, dass im Februar 90, also kurz nachdem, da waren wir noch im, während der Demos, da hat der, ich muss überlegen jetzt, wer das war, ein wichtiger Politiker, das war hier der, oh, wie heißt er gleich, ich komme auf den Namen jetzt, formuliert die Ursachen der Revolution, also die Kirchen und die verschiedenen, aber die das Volk auf der Straße, de Maizière war das. Das war, der, war damals ganz wichtiger in der Regierung der DDR. De Maizière hat alles Mögliche erwähnt für Ursachen, aber nicht die Demonstranten. Also das wurde schon dann möglichst heruntergespielt. Das haben die Politiker gemacht, wir haben das gemacht, sagten die. Aber selbst ja, mein Bundespräsident hat auch in seinen Reden immer betont, also Steinmeier, das war das Volk auf der Straße. Ich habe ihm auch mal selbst im Buch geschenkt über die Montagsdemos.
Vielleicht nochmal zur Mythologie und Montagsdemos.
Ja.
Mythos ist ja nah an der Religion auch. Ne?
Ja,
vielleicht kannst
du
noch was sagen, welche Rolle in der Kirche die Montagsgebete gespielt haben, um die Leute friedlich zu halten.
Das ist auch noch ein Punkt, der oft in der Rückschau zu wenig beachtet wird, gerade an diesem berühmten 9. Oktober. Das sind ja, vorher waren da Friedensgebete in fünf großen Kirchen, etwa 6.000, 7.000 Leute waren in Kirchen, hier an dem berühmten 9., wo es so gefährlich war, und die kamen mit Kerzen raus. Und also ohne die Kirchen, das darf ich in der Rückschau jetzt mal sagen, ja, da habe ich ja befasst mit diesem ganzen Phänomen, ohne die Kirchen wäre das nicht so friedlich geblieben. Das Entscheidende war ja, ein kleiner Funke am 9., ein kleiner Funke, wäre die Sache explodiert. Und die Kirchen und die friedlichen, sag mal, die friedlichen Demonstranten mit Kerzen, ich war ja auch nicht in der Kirche, ich kam nicht mit einer Kerze dahin, aber eben, das hat auf uns gewirkt. Auf uns gewirkt und die Sprechchöre waren auch ganz friedlich. Wir haben gerufen, wir sind das Volk, und auch immer Gorbi, Gorbi. Das ist vielleicht noch ein Punkt, den man erwähnen muss. Ohne Gorbatschow und ohne seine Politik wäre das auch nicht möglich gewesen. Das wird heute auch unterschlagen. Das wird auch vergessen. Denn auch später standen ja die sowjetischen Truppen bereit. Ich habe das auch nochmal in meiner Dokumentation nachgelesen. Der Oberkommandierende, der sowjetischen Truppen, die waren ja fast eine halbe Million Soldaten, hatten, die haben beim Politbüro haben die also angefragt, wir wollen eingreifen. Die wollten das machen, die standen bereit. Ich habe alles dokumentiert. Und da hat also Egon Krenz hat damals gesagt, machen wir nichts. Also auch der Krenz hat natürlich eine zwiespältige Haltung, aber er wollte auch nicht, dass also das niedergeschlagen. Also es war damals ganz knapp. Und wenn irgendwie ein Anschlag jetzt auf die Stasi-Gebäude erfolgt wäre am 9., die waren ja bereit, die Truppen waren bereit. Die wollten ja zuschlagen, aber sie konnten ja nicht.
Das sind vielleicht Themen, wo man ein eigenes Podcast mal machen müsste mit dir.
Könnte man machen.
Das ist ja sehr komplex. Ich wollte noch mal gerne zurückkommen zum Verlag und Verein. Also ja, der Verlag, den du auch gegründet hast, Edition Vulcanus. Wie kam es dazu und welche Art von Büchern habt ihr gemacht oder macht ihr?
Ja, wie kam ihr zur Verlagsgründung? Ich weiß gar nicht mehr, was das erste war. Da müsste man noch mal nach. Wir wollen
Hefte.
Vielleicht der Grund war, wir wollten die Vorträge, die wir gehalten haben, also unsere Leute gehalten haben, zum Beispiel haben wir von der Annemarie Schimmel, ihr ganz toller Vortrag, haben wir sofort ein Heft gemacht. Wir haben das also aufgenommen und haben das abschreiben lassen. Also das war ein Grund, die Vorträge zu publizieren und dann Sammelbände zu machen, und zwar alles nicht von außerhalb Leute ranzuholen, höchstens die hier Vorträge gehalten haben. Es war eine Möglichkeit für die Mitglieder des Vereines zu publizieren. Und wir haben eine ganze Anzahl von Sammelbänden gemacht, oder auch von der Constanze Timm Geschichte über hier das Kloster, über die Unikirche. Also das Prinzip war, Leute, die hier im Verein sind, ihre Publikation, wie die Constanze Timm, auch Sammelbände und dann Leute, die hier einen Vortrag gehalten haben. Es war eine Art der Wirksamkeit nach außen, die uns auch immer Anerkennung gebracht hat. Wir haben also immer Bücher verkauft hier, Veranstaltungen, und das war, hätte ich was vergessen zu sagen, das war wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, auch gewissermaßen als Zugpferd für die Leute, dass sie Mitglieder werden. Wenn jemand hier in den Verein eintritt und weiß, von ihm kann etwas publiziert werden, das ist ja interessant. Und das war vielleicht auch ein Grund mit, das haben die anderen Vereine hier nicht gemacht. Ich kenne keinen einzigen Verein, es gibt ja zig Vereine in Leipzig, ich kenne das, bei der Gelegenheit fällt mir das jetzt auf, ich kenne keinen einzigen Verein, der jetzt eigene Publikationen gemacht hat. Doch, es gibt
Lyrik.
Von der Kunde, doch, also Lyrik, ich muss mich repetieren, es gibt einige Lyrik, es gibt einen Lyrikverein und ein Kunstverein unten. Aber jetzt speziell reine Literatur, ein Lyrikverein gibt es ja. Aber sonst viele Vereine, eben, die auch in Sachsen, die sind eben dann eingegangen.
Also mir fällt auch auf, weil ich aus der Uni komme, dass es eigentlich kein Fach gibt, wo Mythologie abgedeckt wird. Das ist, vielleicht findest du einen Teil in der Ethnologie, einen Teil in der Religionswissenschaft, in der Theologie, in der Geschichte.
Literaturwissenschaft.
Aber mal diesen mythologischen Blick und so. Und das bildet ja, soll zumindest auch der Vulcanus Verlag abbilden.
Ja.
Du hast ja auch ein Buch über Vulkane mal gemacht.
Ja, das müssen wir wieder
Gespräch über Vulkane.
Ja.
Das ist ja immer aktuell. Ne? Demnächst bricht sich ja wieder einer aus. Der Stromboli ist
tätig. Ja, das müssen wir wieder
aufregen.
Müssen wir wieder aufregen.
Ja, und über Trickster war auch ein sehr erfolgreicher Band.
Ja, Trickster, ja.
Und was ist in der Produktion jetzt?
Tatsächlich, Rainer und ich arbeiten jetzt an der Herausgabe von einem Fabelwesenband, was ja auch ein mega populäres Thema eigentlich ist, was ja auch diese mythologischen Elemente vereint.
Was habt ihr da drin für Wesen, für Fabelwesen?
Vieles. Wir haben den Wendigo. Das ist eine Art Menschenaffenbestie, die sich von Menschenfleisch ernährt. Wir haben Irrlichter, wir haben Nymphen, wir haben den Vampiren und viele andere Gestalten der Nacht, wenn man so will. Die
alle, die zu den Veranstaltungen des Arbeitskreises kommen. Hm?
Alle, die dann zu den Veranstaltungen mit Preisnachlass kommen dürfen, genau.
Man sollte vielleicht noch erwähnen, die Arbeit für WGT, für das Wave Gothic Festival, auch seit vielen Jahren, das macht der Verein auch.
Ja. Da sind wir auch dabei, Wave Gothic treffen. Und
Was macht ihr da?
Ich weiß nicht, was dieses Jahr dran ist.
In der Regel haben wir Vorträge eben zu Themenbereichen, die das Publikum interessiert. Ja. Wir hatten also zum Beispiel über den Teufel.
Ja.
Oder also der Teufel als kulturübergreifendes Phänomen, auch so eine Art böses Element, ein Anti-Held quasi, wenn man so will. Auch. Oder auch eben über Alchemie, der Beginn der Wissenschaft, wenn man so will. Was ja auch in sich mythische Elemente enthält. Ja. Also verschiedene Sachen, die das Publikum...
Das ist ja meist so, dass die nur eine ganz vage Vorstellung haben und dass der Verein dann liefert mal genau. Hintergründe.
Also der Anspruch ist natürlich, dass es ein wissenschaftliches Fundament hat. Es geht darum, um vielleicht auch eben Mythos im Sinne von Irrglaube zu dekonstruieren und Mythos mehr als wirklich produktive, schöpferische Kraft vielleicht zu verstehen, die es hilft, auch künstlerisch Tätigen sich selbst auszudrücken und den paar Werkzeugen an die Hand gibt.
Ich lese gerade hier oben den Titel Der Mythos Frankenstein, ein Plakat.
Ja.
Haben wir auch gemacht. Oder Gespenstergespräche. Also wir sind...
Jules Verne. Ich auch. Dann ja, Ägypten, ja. Opfer im alten Ägypten, ja. Exzentriker.
Und du hast ja auch viel gemacht,
Elmar. Vulkane in Mythos und Literatur.
Ja.
Mythos als Herausforderung, Podiumsgespräch, Aufstellung. Ja, also schon sehr reich. Wie viele Vorträge sind insgesamt bisher gelaufen?
Zum WGT?
Nee, insgesamt.
Überhaupt, das müssen einige hundert sein. Einige hundert.
Das ist sicherlich in den
300.
Ja, 200-300 vielleicht.
Und den Blogger ist ja auch...
da haben wir haben, ich glaube, seit der Blog besteht, der ist jetzt 4 Jahre alt circa, haben wir über 700.000 Zugriffe auf die Seite.
700.000?
Die Beiträge haben in der Regel bis zu 3.000 Aufrufe im Monat.
Sag mal,
wenn ich nochmal einflächen darf, das ist wirklich was Neues. Zu meiner Zeit haben wir das noch nicht gemacht mit dem Blog. Das war noch nicht, habe ich noch nicht so erkannt. Und da bin ich sehr froh, dass ihr jetzt, vor allem du und auch Elmar, dass ihr
Constanze,
dass ihr den Blog als neue Dimension, ich glaube, das Geheimnis des Erfolgs vom Arbeitskreis ist, immer etwas Neues zu machen.
Das ist richtig.
Der Blog ist etwas Neues, das hatten wir früher noch nicht. Und dass wir eben dann im WF-Gosing-Treffen auftreten und wir haben auch Lesungen gemacht. Ja, nicht nur, also das muss man auch noch erwähnen, nicht nur Sachthemen, Vorträge und Gesprächsrunden zu mythologischen Themen, sondern Autorenlesungen. Autorenlesungen, ganz wichtig, die machen wir also auch. Haben wir auch gemacht. Also faktisch die Breite unseres Angebote, die beide unserer Möglichkeiten ist wahrscheinlich auch die Ursache des Erfolges.
Also ist das Geheimnis vielleicht, lebendig zu bleiben?
Ja, lebendig. Der Mythos ist ja lebendig.
Sich mit dem Mythos auseinanderzusetzen,
genau.
Ein lebendiger Prozess.
Ja. Hast du einen Lieblingsmythos, wo du immer wieder zurückkehrst?
Oh.
Oder mit dem du dich identifizierst oder der dich beschäftigt? Prometheus oder so, ich weiß, du hast ja einen Roman über Prometheus.
Ja, den muss ich nochmal bearbeiten und nochmal neu irgendwann machen.
Die Schöpfungsgeschichte aus der Edda?
Die Edda, ja. Also ich habe ja zu Hause einen Thorshammer, mehrere Versionen vom Thorshammer, aber es ist nicht mein Lieblingsmythos, aber der Thorshammer wird immer negativ gesehen, der Hammer, aber es ist ja etwas Positives, auch das Blitzerzeugende, Erhellende, das Voranbringende, der Hammer ist ja auch was.
Es ist ambivalent.
In der Weltgeschichte, das Produktive, der Hammer.
Also im Grunde, ja, die Ambivalenz ist das am Mythos, das Interessante, was es auch lebendig erhält.
Ja, ja.
Die Ambivalenz hält es lebendig.
Ja.
Wenn alles klar ist, dann
wird man es nicht mehr so machen.
Aber vielleicht machen wir ja nochmal einen Podcast mit dir nur über Mythologie und über Vergleiche zwischen Mythen.
Das,
weil du bist ja Experte, da müssen wir wirklich nachbohren.
Und das hilft mir auch und das treibt mich an, endlich die Publikation mal zu Ende zu bringen.
So ist das.
Kleine Vergleiche, auch der Reklamverlag hat mich schon gedrängelt, aber die haben es schon aufgegeben. Aber die werden sich noch wundern, das wird noch fertiggestellt. Ja, das verspreche ich euch.
Das ist gut.
Dann würde ich sagen, ist das eine gute Stelle, um das Gespräch zu beenden. Vielen Dank, Reinhard Hetzner, nochmal einen Einblick vielleicht in dein Leben bekommen zu haben, was dich angetrieben hat, wie sich der Verein aus diesen Umständen, die am Anfang waren, herausgestrampelt hat und jetzt eben dieser vereinende Ort ist, wo die verschiedensten Interessen zusammenkommen, wo sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt werden kann und eben nicht von Vorurteilen behaftet, wo künstlerisch sich ausgelebt werden kann und über den Verlag dann eben auch die Ergebnisse der Arbeit dann veröffentlicht werden können. Vielen Dank auch an Emma Schenkel und in dem Sinne,
bis zum nächsten Mal.
Ich darf noch zum Schluss unseres Gespräches sagen, dass ich mich noch so fit fühle und in gewisser Art auch so jung fühle und kreativ fühle, habe ich vor allem meinem Arbeitskreis zu verdanken und den Gesprächen und den engen Kontakten zu den Mitgliedern und Mitgliederinnen.
Das war der Mythocast Folge 18, ein Ausflug in die Geschichte des Arbeitskreises für Vergleichende Mythologie e.V. Wenn ihr mehr lesen und hören wollt, besucht uns auf www.vergleichende-mythologie.de.